Überall spricht Gott zu unseren Herzen. Wir haben schon aus dem Psalm gehört, wie der Herr alles geschaffen hat. Die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, alles auf der ganzen Erde. Und das Sonderbare ist, dass er für alles die Bedingungen gemacht hat. Würde man das Vieh ins Meer tun, es wäre tot. Würde man den Fischbestand aus dem Meer aufs Trockene tun, es wäre tot. Alles da, wo es hingehört, Gott hat's geordnet, Gesetze erlassen und alles verläuft, wie er es gesagt hat. Im Grunde genommen müsste jeder ungläubige Mensch den Hut ziehen, die Knie beugen und ausrufen, O Gott, wie groß bist du. Wir sind dem Herrn so dankbar, dass wir glauben können, kindlich glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Wir wissen, es ist das Zeugnis Gottes, das einzige Buch, das uns über Gott, über Leben und Tod, grundsätzlich über alles informiert, was wir wissen müssen, über Schöpfung und Schöpfer, Erlöser und Erlösung, über das Heil, über die Gnade, grundsätzlich über alles. Wie treu und väterlich hat Gott gesorgt. Er wachte über denen, zu denen er sprach. Er wachte über diejenigen, die er durch seinen Geist inspirierte, um zu schreiben. Und er wacht über all denen, die diesen Leuten Gottes Glauben schenken und wissen, dass sie im Namen des Herrn geredet, vom Geist Gottes getrieben, alles niedergeschrieben haben, damit wir ein allumfassendes Zeugnis Gottes haben. Dafür sind wir dankbar. Hier in der Offenbarung haben die 24 Ältesten ähnlich wie im Psalm gesagt, Offenbarung, Kapitel 4, von Vers 9. Und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Throne sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Grundsätzlich alles ist von dem geschaffen worden, den wir als Schöpfer und dann auch als Erlöser kennen. Was mir persönlich so groß geworden ist, auch am letzten Wochenende, diese deutliche, unmissverständliche, klare Hineinführung in den Willen Gottes. Ein Tor kann nicht irren. Ein Mensch, der nicht lesen und nicht schreiben kann, der kann dem, was Gott uns geoffenbart hat, von Herzen folgen. Einerseits so hoch und so tief, so weit und so breit, andererseits so klar, so deutlich, so einfach, dass der Gläubige den Zugang zu den göttlichen Dingen hat und wirklich keinen Weisen zu befragen braucht, denn göttliche Weisheit wird uns zuteil unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist nicht ein Mensch, der kommt, um darzulegen, was er weiß, sondern der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit hineinführt und der uns den Heilsplan so deutlich offenbar gemacht hat. Auch die Vergleiche, die wir gehört haben. Ich war am Samstag ein wenig betrübt, weil es immer den Eindruck erwecken kann, als stelle man sich automatisch auf die richtige Seite und man ordne anderen automatisch die nicht richtige Seite zu. Das kann jemand, der in seinem Herzen nicht so denkt, wie man selber denkt, sehr schnell sagen. Aber es gibt Kriterien, es gibt einen Maßstab, den man an sich selber legen kann, um zu erfahren, ob der Anspruch, den man stellt, ob der reell ist, ob der wahr ist, ob der stimmt. Und ich meine, jeder von uns wird sicherlich so weise sein, dass er nicht einfach die Dinge so nimmt, sondern wir prüfen uns vor Gott. Wir haben es in all diesen Beispielen, die gerade in der Darlegung gebracht wurden, gesehen. Es war äußerlich, rein äußerlich, schon offenbar. Wir haben es bei Kain und Abel gesehen. Der eine bringt ein Opfer dar, Gott nimmt es an. Er war innerlich dazu angetrieben. Er hatte eine Offenbarung, was im Garten Eden geschehen war. Und bei ihm war Glaube kein Wortbegriff, sondern eine lebendige, göttlich gewirkte Tatsache. Ein anderer meint, das kann ich auch. Wenn der den Altar baut, baut der den auch. Wenn der ein Opfer bringt, bringt er es auch. Und wenn der eine betet, betet der andere auch. Und Gott hat nicht gehört und nicht geantwortet bei dem, der nur nachgemacht hat. Und schon kam es auf in seinem Herzen. Und wie wir alle wissen, er hat Eifersucht und alles in sein Herz hineingelassen. Wir können uns prüfen, jeder selber, ob wir diese Dinge in uns hineinlassen. Als erstes fressen sie uns innerlich auf und als zweites erschlagen wir den, dessen Opfer Gott angenommen hat. Wir haben den zweiten Vergleich mit Abraham und Lot gehabt. Lot war doch überhaupt nicht gerufen. Er ging doch nur mit, weil jemand anders gerufen war. und auszog, so zog er mit. Und da sieht man immer wieder der Reihe nach, wie sehr es darauf ankommt, persönlich den Ruf des Herrn zu hören. Wir sind nicht gläubig, weil andere gläubig wurden. Wir folgen dem Herrn nicht, weil andere dem Herrn folgten. Wir sind gläubig geworden, weil der Herr uns gerufen hat. Und wir folgen ihm, weil er uns gerufen hat, unabhängig dessen oder von dem, was mit anderen geschah. Dieses persönliche Verhältnis zu Gott. Im tiefsten Inneren zu wissen, ich bin begnadigt. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin dazu bestimmt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und dann haben wir nichts anderes zu bringen, als das eine Opfer, das für immer dargebracht wurde und das uns für die Ewigkeiten vollendet hat. Und so kommen wir zur Ruhe in Gott und danken ihm, dass er uns von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis führt. Wenn wir gemeinsam die vergangenen Jahre überblicken, dann müssen wir sagen, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Wir haben keine großen Lehrer gehabt und keine Persönlichkeiten mit Ruf, Rang und Namen, aber wir haben den lebendigen Gott in unserer Mitte oft genug verspürt und haben die Leitung des Geistes ganz bewusst und ganz deutlich gehabt, der uns in das Wort hineingeführt hat. Und wir werden sehen, am Ende wird nur eins bestehen können, und das ist Gottes Wort. Und alle diejenigen, die in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes geblieben sind. Die größte Gnade, die Gott uns schenken kann, besteht darin, dass wir uns mit seinem Worte in völlige Übereinstimmung bringen lassen, damit sein Wort in uns und durch uns ausrichten kann, wozu er es gesandt hat. Wir wissen, über das Wort können wir alle sprechen, aber wer kann es ausleben? Durch wen kann es sich offenbaren? Wer kann ein lebendiger Brief sein? Wer kann sich Gott zur Verfügung stellen? So sind wir dankbar, dass der Herr das alles aus Gnaden getan hat. Und ich weiß, dass wir alle so bescheiden sind und so demütig, dass sich keiner von uns, auch nur das Geringste, darauf einbildet. Nur manchmal habe ich den Eindruck, dass wir nicht dankbar genug sind. Dass es nicht aus unserem Herzen so hervorkommt als Lobpreis zu unserem Gott, wie es seiner würdig wäre und sich geziemen würde. Hier haben sich die vier Lebewesen betätigt und haben ausgerufen, vielleicht lesen wir Vers 8 noch dazu, die vier Lebewesen haben ein jedes sechs Flügel und sind ringsum innen und außen mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Auch dieses Wort steht in der Bibel. Hier ist die Rede von dem Herrn, dem allmächtigen Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Meint ihr, dass Gott wiederkommen wird? Ich denke, Jesus Christus kommt wieder. Ja. Man muss nur die geistlichen Augen öffnen, um zu wissen, dass der allmächtige Gott sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und ich sage euch hier kein Geheimnis, aber ihr seht, das Wort Herr steht vor dem Begriff Gott. Ich kann euch vorlesen aus dem Korintherbrief, so gibt es für uns nur einen Herrn von dem, oder nur einen Gott, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus. Lest mit mir 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 5 und 6. Denn mag es auch sogenannte Götter, sei es im Himmel oder auf Erden geben, so gibt es ja viele solche Götter und viele Herren. So gibt es doch für uns nur einen Gott, nämlich den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und direkt in Vers 7 steht, ja, aber es besitze nicht alle solche Erkenntnis. Ich kann nichts dafür. Ich kann die Erkenntnis keinem geben, aber Gott kann sie uns allen schenken. Es gibt nur einen Gott, nämlich den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, von dem alle Dinge sind und wir durch ihn. Sind alle Dinge zweimal gekommen? Sind wir alle zweimal gekommen? Einmal noch und nochmal? Nein, hier wird alles auf einen Nenner gebracht. Hier wird Gott, der Herr, zusammen wiedergegeben. Im Himmel ist er unser Vater. Auf Erden hat er sich im Sohne geoffenbart. Dann schreibt Paulus an die Epheser, es ist nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Hier in der Offenbarung, wir können es alles selber nachlesen, in Kapitel 1, Vers 7 und 8 steht, seht, er kommt mit den Wolken und sehen werden ihn die Augen aller, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich bin nur verantwortlich fürs Lesen, nicht fürs Schreiben dessen, was in der Bibel geschrieben steht. Die Gottheit Jesu Christi ist das absolute Fundament für jeden wahrhaft gläubigen Menschen. Und wer auch begreifen will, was Paulus an Timotheus geschrieben hat, kündlich groß, 1. Timotheus 3, Vers 16, alle kennen es auswendig, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, als gerecht erwiesen im Geist, erschienen den Engeln, verkündigt unter den Völkern, gläubig angenommen in der Welt, emporgehoben in die Herrlichkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Allen Menschen nicht geoffenbart, aber denen, die aus Gott sind und den Geist Gottes haben, die erkennen Gott durch den Geist. Paulus hat oft von dem Geheimnis Jesu Christi gesprochen, und wir sehen hier, dass in der Offenbarung hin und her zusammengefasst und gefügt wird, da wird Jesus noch als Lamm Gottes beschrieben, der uns Gott erkauft hat durch sein eigenes teures und heiliges Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Und dann wiederum wird uns seine Gottheit vor Augen gestellt. Wer die Bibel richtig gelesen hat, der findet den Heiland einmal als Lamm Gottes, dann wieder als Fürsprecher, dann als Mittler, als Menschensohn, als Gottes Sohn, als Davids Sohn, als König, als Priester, als Prophet. Es ist eine Vielfalt, in der er geoffenbart wurde, weil es notwendig war zu unserer Erlösung. Es musste ein Lamm Gottes da sein, das geschlachtet werden konnte, damit göttliches Blut zu unserer Vergebung fließe. Es musste ein Mittler da sein, der uns mit Gott verbindet, ein Fürsprecher, der uns vor Gott vertritt. Aber dann muss man immer die Bibel langsam lesen und beherzigen, was geschrieben steht. Ich lese mal dieses 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Denn es ist nur ein Gott und ebenso auch nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Das ist ja das, was dem Verstande so schlecht einleuchtet, dass unser Herr hundertprozentig als Mensch an Gebärden erfunden werden musste, hineingeboren in diese Welt, aber ohne Sünde, aber trotzdem in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Er musste uns gleich werden, damit wir durch ihn Söhne und Töchter Gottes werden können. Das alles sind doch keine Streitpunkte, sondern göttliches Offenbarungsgut für die Gläubigen, dass sie wissen, was Gott mit ihnen vorhat. Überall da, wo unser Herr neben Gott gezeigt wird, da wird er als Menschensohn, als Lamm, als Fürsprecher, als Mittler, wird er da gezeigt, eben in dieser Funktion, die er auszuführen hatte, damit alle Schattenbilder des Alten Testaments ihre Erfüllung finden und wir unsere Erlösung bekämen. So war es der Ratschluss Gottes. Und das Endziel war doch, dass dieser erbärmliche Mensch in den göttlichen Zustand zurückversetzt wird. Ich habe manchmal das Wort, das der Kirchenlehrer Athanasius verwandt hat, gebraucht, auf dass der Mensch vergöttlicht werde, dass er in seine ursprüngliche Bestimmung zurückversetzt werden kann. Deshalb steht auch geschrieben, dass Christus am Fleische zwar gestorben, aber im Geiste hinuntergegangen ist in die untersten Örter der Erde und hat das Gefängnis gefangen geführt. Da war der Leib in der Gruft, im Geiste ist er hinuntergegangen, um alle diejenigen, die an ihn geglaubt haben, heraufzuführen. Ach, wie groß ist unser Gott, wie herrlich sind all seine Wege. Wohl dem, dem es gegeben worden ist, das menschliche Gedankengut nicht in das göttliche Offenbarungsgut hineinzutragen, sondern die Schuhe auszuziehen und zu wissen, dass unser Verstand und unsere verstandesmäßigen Vergleiche doch elend sind vor Gott. Wenn es um die geistlichen Dinge geht, dann können wir doch beileibe nicht mit unserem klugen Verstand kommen. Damit können wir selber wenig anfangen, Gott überhaupt nichts. Nein, wir betreten göttliches oder besteigen oder betreten göttlichen Offenbarungsboden und haben es mit göttlichem Offenbarungsgut zu tun. Alles ist Offenbarung. Alles ist Offenbarung. Jesus Christus war die Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Wir haben es gelesen. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Wenn es nicht in Christus geschah, schlagen wir die Bibel zu, warten, bis er es tut. So sieht die Sache aus. Es ist geschehen. Er hat's vollbracht. Gott und Menschen sind versöhnt worden. Und deshalb war Jesus Christus Gott und Mensch in eins. Dem Geiste nach war er Gott, dem Fleische nach war er Mensch. So hat er die Menschheit in sich, in seinem Fleischesleibe, mit Gott versöhnen können. So schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Hier haben wir es gelesen, dass die vier Lebewesen Anbetung, Preis, Ruhm und Ehre darbringen. Und zwar bei Tag und bei Nacht ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Als Jesus geboren wurde, kam die gewaltige Ankündigung vom Himmel, euch ist heute Christus, der Herr, geboren. Der Herr, niemand anders. Als Saulus auf dem Wege nach Damaskus war, fragt er, wer bist du, Herr? Und die Antwort kam, ich bin Jesus. Heilig ist der Herr. Wir haben gelesen, es gibt nur einen Herrn und das ist Jesus Christus. Nur einen Gott und das ist unser Vater. Und hier wird's wieder zusammengefasst. Oh, wenn die Leute begreifen könnten, was 1. Johannes 1, 1 bedeutet. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der gesamte Kreis schließt sich wieder und Gott hat sein ewiges Vorhaben mit der Menschheit verwirklicht. Und unser Herr spricht, wer da überwindet, der wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Dann wird's offenbar werden, dass wir ihm gleich gemacht worden sind. Heute ist es noch nicht offenbar geworden. Heute gehen wir geistlich gesehen manchmal an zwei Krücken. Aber der Tag kommt, wo das alles anders werden wird. Wo dieser irdische Leib, diese erbärmliche Hölle, in der wir uns befinden, zum Staube zurückkehren wird oder verwandelt wird, was immer auch. Aber gesät wird ja in Unehre, auferweckt wird in Herrlichkeit. Gesät wird ein sterblicher Leib, auferweckt ein unsterblicher. Erst muss ja gesät werden, ehe das andere hervorkommen kann. So sind wir dafür dankbar. Auch bei unserem Herrn ist ein sterblicher Leib ins Grab gelegt worden. Aber dann kam er in der Unsterblichkeit hervor, hatte den Tod, den Teufel und die Hölle besiegt und konnte dem Johannes sagen, siehe, ich war tot und lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was sollen wir uns fürchten? Vor wem? Der Feind ist überwunden. Unser Herr hat gesiegt. Das bleibt ewig ausgemacht. Wenn wir so beten, wie hier gebetet wurde, und so sagen, wie hier gesagt wurde, werden wir nichts Böses tun. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Throne sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten, würdig bist du, Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Aber selbst diejenigen, die extrem zur anderen Seite hin neigen, beten immer in der Einzahl. Es hat noch kein Mensch, so dass es zu meinen Ohren gekommen wäre, ein Gebet in der Mehrzahl nach oben gesandt. Jedes Gebet geht immer in der Einzahl nach oben. Es geht nicht anders. Selbst diejenigen, die extrem auf der anderen Seite stehen, auch hier, wenn es heißt, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Vergleich dieses Wort mit dem aus dem Korinther, das wir gelesen haben. Es gibt nur einen Gott, unseren Vater, durch den alle Dinge geworden sind und wir durch ihn. Und nur einen Herrn, durch den alle Dinge geworden sind und wir durch ihn, nämlich Jesus Christus. Ja, und hier heißt es, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Aber das eine müssen wir begreifen. So wie alle Menschen Gott in früheren Zeiten anerkannt haben, so müssen alle Menschen jetzt Jesus Christus anerkennen. Denn Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes hier auf Erden. Und wer diese göttliche Offenbarung nicht anerkennt, hat Gott nie gesehen und nie gehört, wird ihn nie sehen und nie hören. Das ist doch der Kernpunkt des Evangeliums. Heute gibt es die ganze mohammedanische Welt, die beten zu Allah, und Allah ist der Gott Abrahams, ist der einzige Gott, zu dem sie beten. Und dann sagen sie natürlich, und das habe ich ganz persönlich erlebt, in einer Stadt in Zentralindien, in Hyderabad, da kam ein Mann aus Pakistan, Und dessen Eltern waren Mohammedaner. Und die sind dann, er hat geheiratet in London, hat dort studiert, geheiratet, ist in die USA ausgewandert und wurde gläubig. Und kehrte nach 4 Jahren mit seiner Familie zurück, auf Wunsch der Eltern der Mutter. Aber die haben wohlweislich nur eine Fahrt bezahlt, nämlich aus den USA nach Pakistan. Und als er dort ankam und nur ganz wenig gesagt hatte, da fragte der Schwiegervater, glaubst du an Jesus Christus? Und als er ja sagte, war alles schon vorbei. Der hat nicht nur Dresche bekommen, der Alte hat ihm den Reisepass, jedes Blatt einzeln rausgerissen und hat überall was anderes geschrieben. Er hat mir den Reisepass gezeigt, hat inzwischen einen neuen, aber den alten auch noch bei sich. Bist du verrückt, dass du glaubst, dass Gott im Himmel eine Frau hat? Stand auf einem. Bist du noch normal zu glauben, dass Gott im Himmel Hochzeit hatte und einen Sohn zeugte? Stand auf den zweiten. Und so ging das los. Auf jedem Blatt stand ein Argument gegen die sogenannte Trinität. Und wenn man das richtig überlegt, dann haben die Leute mit ihrer verkehrten Ansicht Schuld, dass das alles aufgekommen ist. Weil sie mit dem Verstande an das herangingen, was über allem erhaben ist. Gott hat im Himmel weder eine Frau gehabt noch einen Sohn. Und wenn ein Mensch mir zeigen kann in der Bibel, dass während 4000 Jahren von Adam bis Christus ein einziges Gespräch im Himmel zwischen Vater und Sohn stattgefunden hat, mache ich meine Bibel zu und predige nicht mehr. So sieht die Sache aus. Gott hat die Verheißungen gegeben. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Verheißung, der Same des Weibes wird kommen. Die Verheißungen waren von 1. Mose 3, Vers 15, bis Malachi 3, Vers 1. Der Engel des Bundes wird zu seinem Tempel kommen. Aber wie geschah es? Ich hoffe, dass wir es alle verstehen. Und dass wir endlich einmal begreifen, dass wir doch keine katholische Überlieferungen in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineintragen können. Das Wort Gottes ist uns gesandt worden, um uns von allen unbiblischen Überlieferungen frei zu machen und ein klares Verständnis über Gott, den Herrn, zu geben. Das, was im Alten Testament Gott war, ist im Neuen der Vater. Was im Alten der Herr, der Jehova war, ist im Neuen Jesus, der Sohn. Das ist doch so einfach, dass es jeder verstehen kann. Mose fragte den Herrn, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich gesandt hat? Sage ihnen, der Ich Bin hat dich gesandt. Johannes 8, die letzten Verse, sagt der Herr, ehe Abraham war, bin ich. 7-mal sagte ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Wie einfach für Menschen, die das Wort Gottes von ganzem Herzen glauben, die es aufnehmen und durch den Heiligen Geist geoffenbart bekommen, wer natürlich mit irdischen Argumenten kommt, der wird auf Erden bleiben. Wir müssen mit himmlischer und göttlicher Offenbarung des Wortes kommen. Nur so werden wir die Verbindung zu dem haben, was Gott uns geschenkt hat. Aber jetzt erinnere ich mich daran, dass wohl die Geschwister heute getauft werden, heute Abend. Oh, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. die Schwester von Schwester Karin, und ich sage das sicherlich, ich hoffe es mit ihrer Einwilligung, sie hatte einen sehr schweren Unfall und das eine Bein ist amputiert und deshalb trägt sie auch die Hose. Und sie hatte zuerst Bange, sie war ein bisschen scheu. Aber ich habe ihr gesagt oder der Schwester gesagt, bei uns gibt es nur Gläubige mit vollem Verständnis für alles. Hier geht niemand hin zu einer neu hinzugekommenen Schwester und sagt, warum ist dein Haar nicht lang? Dann könnte man sich umdrehen und sagen, warum ist deine Zunge zu lang? Ja, bestimmt. Alles geht von vorne aus. Das Wort wird verkündigt. Und wir kennen oft die Umstände der Einzelnen nicht. Sorgen wir dafür, dass Gottes Wort an uns alles ausrichtet. Und dann, der junge Bruder ist ja auch vor einigen Tagen gekommen und wir sprachen noch zusammen und beteten. Und er sagte, gewiss hat der Herr es so geführt, dass auch er hierher kam und das Wort Gottes hörte. Und er hat den Wunsch, sich ebenfalls taufen zu lassen. Wer sind wir, dass wir es verwehren wollen? Ich hoffe, dass ihr beiden es dann von der biblischen Sicht her gut genug verstanden habt. Unser Herr spricht, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Dieser Glaube ist nicht ein Glaube, sondern der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns und für euch am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben gelassen hat, zur Sühne und zur Vergebung unserer Sünden. Es gibt nur einen Mittler, nur einen Fürsprecher, nur einen Erlöser, nur einen Herrn. Und das ist Jesus Christus. Und deswegen können wir mit gutem Gewissen sagen, wenn ihr glaubt, dass er auch eure Schuld und Sünde getragen, dass er für euch gelitten und dass er für euch sein Blut vergossen hat, dass er euch erlöst hat, dass er euch vergeben hat, dass er euch begnadigt hat, dass er euch Heil widerfahren ließ, dann steht der Taufe nichts im Wege. Aber der Glaube an den Herrn als Erlöser ist Vorbedingung für die Taufe. Wie gesagt, nicht nur ein Glaube, sondern der gewisse Glaube, dass Jesus Christus euer und unser aller Erlöser ist, dass wir in ihm und durch das vergossene Blut des Lammes die Vergebung unserer Schuld und Sünde haben. Es hat unserem Herrn viel gekostet, uns die Erlösung zu bringen. Er starb am Kreuz und hat uns das Heil gebracht, dass wir alle so von Gott gebraucht werden könnten, dass jeder sich irgendwie von Gott Menschen zeigen lässt, zu denen er sprechen, denen er das Heil und die Gnade bringen kann. Eine Seele ist doch mehr wert als die ganze Welt. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Alles bleibt auf Erden zurück. Es gibt eine Gerechtigkeit, die steht am Anfang unseres Weges und die andere am Ende. Jeder kommt so oder geht, wie er gekommen ist. Und selbst wenn der Millionär sich goldene Taschen in sein Totenhemd nähen ließe, er nimmt nichts mit. Es bliebe höchstens im Grabe, höchstens im Sarg. Weiter geht's nicht. Er allein geht von hier und sonst niemand. Und das ist doch eine Gerechtigkeit Gottes. Aber wohl die Menschen, die nicht Taschen sucht, um Dinge da noch hineinzutun, sondern dessen Seele gefüllt ist mit der Gnade und dem Heil Gottes, dass er mit hinübernehmen kann in die Herrlichkeit. Und ich sage euch, wir nehmen nicht nur etwas hinüber, wir werden hinübergenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist doch eine göttliche Realität. Wir sprechen doch hier nicht von Dingen, die in der Luft hängen, sondern von denen, die wahr sind. Ihr Lieben, ihr euch taufen lassen wollt, wir werden nachher noch mit euch beten, euch Gott weihen und den Herrn darum bitten, dass er euch segnet, weiterführt und dort, wo ihr sein werdet, zum Segen für andere setzt. Dazu hat Gott uns und dazu hat er euch bestimmt. Wir sind dankbar und es ist euch wohl recht, wenn ich mich gut erinnere, dass wir dann alle direkt mit hinauskommen und zusehen, Zeugen werden, wie ihr getauft werdet. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, was sollen wir dir sagen? Ach Herr, Weisen und Klugen ist's verborgen. Sie haben viele Bücher geschrieben und haben sie auch gelesen. Aber Herr, dein Buch genügt uns voll und ganz. Darin hast du dich so klar geoffenbart, o treuer Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Treuer Herr, wir danken dir, dass du dich unser angenommen, dass du unser Retter, unser Heiland, unser Erlöser geworden bist. Du hast dein heiliges Blut vergossen und bist damit in das himmlische Heiligtum hineingegangen, um ein treuer hoher Priester zu sein und vertrittst uns vor dem Vater. Habe innigen und herzlichen Dank dafür. Dort wirst du bleiben, treuer Herr, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt sein werden. Und dann wirst du dich erheben und die Deinen zu dir holen und das Hochzeitsmahl mit uns feiern. Du bist der Bräutigam unserer Seele. Oh, dass wir dich inniger und herzlicher lieben könnten, so wie du uns geliebt hast, mit ganzer Hingabe, mit allem, was in uns ist. Herr, wir legen dir besonders die teure Schwester und den teuren Bruder hin. Treuer Gott im Himmel, mögen sie jetzt verspüren, dass du ihnen nahe bist und im tiefen Herzen wollest du ihnen durch deinen Geist Zeugnis geben, dass du sie angenommen und zu Gottes Kindern gemacht hast. Ach Herr, bewirke das alles in ihnen. Mögen sie jetzt den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen. Herr, wir bitten für sie, möge es eine Taufe sein, auf die du wohlgefällig herabschaust. Wir glauben an deine Führung, an deine Leitung, Herr. Diese Menschen sind hierher gekommen, ohne Verwandte gehabt zu haben. Und dennoch hast du sie hierher gebracht, hast ihre Seele gerettet, ihnen Heil widerfahren lassen. Wir danken dir dafür und bitten dich, segne sie und segne uns. Ach, treuer Heiland, verbinde uns so mächtig in deiner göttlichen Liebe. Herr, mach uns zu einem Herzen und zu einer Seele. Wir bitten auch für unseren geliebten Bruder Ross. Herr, rühre ihn an. Lass ein Wunder der Heilung geschehen. Strecke deinen Arm aus und bestätige dein Wort und verherrliche deinen Namen. Lass ein Wunder der Heilung geschehen. Wir danken dir dafür, Herr, auch alle anderen Kranken, die sich der Fürbitte empfohlen haben, die wollest du anrühren und heilen. O Gott, dass du dich bald zu erkennen geben könntest. Herr, als der Auferstandene in denen, die mit dir auferstanden sind, damit du dein Leben durch sie ausleben kannst und deine Kraft durch sie offenbaren. Geliebter Heiland, wie unsere teure Schwester vorhin sagte, möge es uns allen groß werden, dass wir nicht mehr zu bitten und zu betteln brauchen, sondern im Glauben zu nehmen und zu danken, was du uns erworben und so teuer erkauft hast auf Golgatha. O, wir preisen dich, wir danken dir, wir beten dich an, auch für das letzte Wochenende, treuer Herr. O Gott, unsere Vorstellungen mögen in eine Richtung gehen, und dann merken wir, wie du deinen Weg mit uns hast. Du schraubst die Zeit nicht mehr zurück. Du wirst uns nie wieder in eine Pfingsterweckung zurückversetzen. Es wird eine Erweckung des gesprochenen Wortes, der Vollendung, der Offenbarung der Kraft Gottes mit allem, was dazugehört sein. Herr, möge die Salbung deines Geistes auf uns ruhen und wie dein Knecht und Prophet den Vergleich gab, die hinter uns liegende Erweckung glich dem Munde, das Reden in anderen Sprachen und neuen Zungen. Herr, es waren wenig neue Zungen und wenig neue Sprachen, aber du hast dir einen Überrest gelassen, und jetzt sind wir am Ende, am Haupt angekommen, bei den Augen, bei der Prophetie, bei dem Seher. O Gott, bei dem prophetischen Abschnitt der Heilsgeschichte, habe Dank, dass wir auch das begriffen haben. Du sagst in Offenbarung 3, im letzten Sendschreiben nicht, ich rate dir, dass du Salbe kaufest und deine Lippen bestreichest, damit du ordentlich reden kannst. Du sagst, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufest und die Augen damit bestreichst. Herr, wir danken dir. Es ist Prophetie, die Zeit des Sehers, treuer Gott im Himmel, welch eine Gnade, dass wir den Aufbau deiner Gemeinde sehen, die drei Entwicklungsstufen Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist und dann die Vollendung vor deinem Angesicht. Geliebter Herr, lass uns alles recht erkennen, recht erleben und dir dienen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Wir möchten, wie die vier Lebewesen, dir danken und wie die 24 Ältesten auf unser Angesicht fallen und deinem Namen die Ehre darbringen. Du bist der Herr, unser Gott. Du warst, du bist und kommst. Halleluja. Wenn du jetzt wiederkommst, wirst du als Menschensohn wiederkommen in der Herrlichkeit des Vaters. Und wenn du dann mit deiner Braut kommen wirst, dann kommst du als König der Könige, vor dessen Angesicht Himmel und Erde fliehen werden, und alle Geschlechter der Erde werden heulen und wehklagen. Die Würdenträger werden zurufen in Bergen und in Hügeln, fallet über uns und bedecket uns. Treuer Herr, wie wunderbar hast du alles geordnet. Es geht über das Verständnis eines jeden Menschen hinaus. Und dennoch dürfen wir in deiner Gegenwart die Entfaltung deines gesamten Heilsplanes sehen. Ach Herr, mein Gott, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir. Segne unsere teure Schwester und unseren teuren Bruder. Sei du mit ihnen. Ich danke dir dafür. Sei du mit uns allen und segne meine Brüder und meine Schwestern. Erhalte uns in deiner Gnade und setze uns anderen zum Segen. Dir sei die Ehre, der Preis und der Ruhm. Du bist uns nahe, sehr nahe. Halleluja. Halleluja, Halleluja, dir dem Lamme, Halleluja, Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.